Liebe Geschwister, wir haben so wunderbar gesungen, was Gott verheißen, das bleibt bestehen. Das ist ein sehr schönes Lied und nicht nur ein sehr schönes Lied, sondern es ist noch viel besser, dass das auch stimmt, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. Ich möchte heute mit Ihnen zusammen nicht nur in die Zukunft Israels blicken, sondern auch zurückblicken auf die Erwählung Israels. Gottes Absicht bei der Erwählung hängt immer auch mit Israels Zukunft zusammen. Gottes Erwählung, Gottes Verheißungen prägen die Zukunft Israels. Und deswegen werden wir heute auch zurückblicken und fragen, was das für uns bedeutet. Und morgen Nachmittag vor allem vorwärts blicken, fragen, was heißt es, wenn Paulus sagt in Römer 11, Vers 26, und so wird ganz Israel gerettet werden. Beide Themen finden Sie auch in dem Buch, das vorher vorgestellt wurde, das ich geschrieben habe, Israel und die Gemeinde, das Thema von heute Abend allerdings erst in der dritten Auflage. Aber es ist die dritte Auflage, die am Büchertisch vorhanden ist. Sie dürfen also das Buch mitnehmen und alles in Ruhe nochmals nachlesen. Da sind noch andere Bücher, zum Beispiel ein Hermeneutikbuch von mir, das auch diese Fragen behandelt, natürlich aus einer anderen Perspektive. Es geht immer auch um hermeneutische Fragen. Und da möchte ich noch kurz auf die Prospekte hinweisen, wenn Sie nicht wissen, was die Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel ist. Da nehmen Sie die Prospekte mit oder tragen sich ein, damit Sie die Informationen bekommen. Ich denke, das ist eine bibeltreue Hochschule und ich bin überzeugt, dass diese bibeltreue Ausbildung nach wie vor sehr wichtig ist und deswegen investiere ich mein Leben und ich bin sehr dankbar, dass ich das tun darf und dass Gott trotz aller Schwierigkeiten, mit denen wir und mit denen Sie es zu tun haben, in der Bibeltreue, im Leben für Jesus, trotz aller Schwierigkeiten, dass wir durch Gottes Gnade arbeiten können und wirken können. Israel, mein erstgeborener Sohn, Gottes Volk, als Gottes erstgeborener Sohn im Alten und im Neuen Bund. Wir leben zur Zeit des Neuen Bundes und da stellt sich die Frage, gilt das noch, was Gott im Alten Testament gesagt hat? Gelten diese Verheißungen noch immer noch heute für Israel oder hat er sie der Kirche übertragen und so weiter? Das sind Fragen, die die Theologie beschäftigt. Ich möchte am Anfang ein paar Verse lesen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 4, von 21 bis 23. Aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 4, von 21 bis 23. Da sagt Gott zu Mose bei seiner Berufung am Berg Sinai. Und der Herr sprach zu Mose, wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, sieh zu, dass du all die Wunder, die ich in deine Hand gelegt habe, vor dem Pharao tust. Und ich will sein Herz verstocken, so dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr. Mein erstgeborener Sohn ist Israel und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Soweit dieses Wort aus der Heiligen Schrift. Sie sehen hier kurz die Gliederung des heutigen Vortrags. Israel, mein erstgeborener Sohn, dann die Wiederherstellung der Sohnschaft nach Jeremia 31 und die Gläubigen des Neuen Bundes und die Erstgeborenen nach Hebräer 12, Vers 23. Ich möchte so einen Bogen schließen vom Alten Testament, von der Berufung des Mose über die Propheten hin zum Neuen Bund, zum Neuen Testament. Es gibt drei Stellen, die vom erstgeborenen Sohn sprechen. vom Volk Gottes als erstgeborenen Sohn. Das sind diese drei Stellen und ich finde, sie spannen einen wunderschönen Bogen von der Berufung Israels hin bis zum neuen Bund, bis zur heutigen Zeit und die Frage nach dem Israel in unserer Zeit. In Hebräer 12, Vers 23 lesen wir von der Gemeinde der Erstgeborenen. Ihr seid gekommen zur Gemeinde, zur Ekklesia, zur Gemeindeversammlung der Erstgeborenen. Und im 2. Mose 4, 22 wird Israel als von Gott als mein erstgeborener Sohn bezeichnet. Damit stellt sich die Frage, gilt das, was Gott im Alten Testament gesagt hat, zu Israel gilt das heute noch oder ist jetzt die Kirche, ist jetzt die Gemeinde Jesu der erstgeborene Sohn Gottes? Wie sieht das Verhältnis zwischen Israel und der Kirche heute aus? Gelten die Verheißungen, die Gott im Alten Testament Israel gegeben hat, gelten sie heute noch Israel oder sind sie der Gemeinde Jesu anvertraut? Sind sie übertragen, sind sie vergeistlicht auf die Gemeinde Israel, Gemeinde Jesu bezogen? Das sind wichtige Fragen, über die man leider in der Theologie bis heute streitet. Zum Zweiten, Israel, mein erstgeborener Sohn. Gott sagt zu Mose, er solle zum Pharao sagen, du sollst sagen, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Nun, die Frage, was ist damit gemeint? Wie soll man sich das vorstellen? Wie hat Pharao das verstanden? Im Hebräischen heißt das Wort erstgeborener Bechor. Und das Wort ist verwandt mit dem Wort Bechorim, das heißt Erstlingsfrucht oder das Erstgeerntete. Es gibt zwei Begriffe im Alten Testament, die die Erstlingsfrucht bezeichnen, noch andere Begriffe, aber vor allem zwei. Das eine ist das Wort Bechorim, bezeichnet den ersten Anteil der Ernte, der Gott dargebracht wurde, und zwar symbolisch für das Ganze. Wenn die erste, beste Ernte Gott dargebracht wurde, dann als Zeichen dafür, dass die ganze Ernte von Gott kommt und dass die ganze Ernte Gott gehört. Und der zweite Begriff ist Reschid, bezeichnet mehr das, was dann auch Gott geopfert werden kann. Der erste, beste Teil wird symbolisch Gott dargebracht als Zeichen für das Ganze. Es geht um die zeitliche Vorrangstellung und ich denke, dadurch erkennen wir schon einiges in Bezug auf die Israel, auf die Berufung Israels im Alten Testament. Israel ist sozusagen das erste, beste der Ernte Gottes. Nun, Fruchtenbaum, das Buch, ein Buch von ihm wurde hier erwähnt, er bezieht diesen Ausdruck nicht auf den Sinai-Bund, sondern auf den Abraham-Bund, weil er sagt, dass der Sinai-Bund ja damals noch gar nicht gestiftet wurde. Als Gott zum Mose sagte, du sollst du zum Pharao sagen, dann gab es den Sinai-Bund noch nicht. Und deswegen meint Fruchtenbaum, oder er bezieht das auf die Berufung Abrahams und auf Gottes Bund mit Abraham. Ich denke, es ist schon richtig, was Fruchtenbaum hier sagt. Aber der Sinai-Bund bestätigt den Abraham-Bund. Er hebt den nie auf, sondern er bestätigt, was Gott mit Abraham besprochen hatte und was Gott dem Abraham versprochen hatte, verheißen hatte. Und dann heißt es etwas später im 2. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 7, und ich will mir zum Volk annehmen, euch mir zum Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich, Jahwe, der Herr, euer Gott bin, der euch herausgeführt unter der Lastarbeit der Ägypter hinweg. Ich will euch mir zum Volk nehmen. Im Zusammenhang mit der Befreiung aus Ägypten, im Zusammenhang mit dem Sinai-Bund. Das war das Ziel Gottes. Das Ziel Gottes war, dass Israel Gott im Land, im verheißenen Land, das Gott dem Abraham und seinen Nachkommen verheißen hatte, dienen sollte. Dass diese Aussage Gottes an Mose im Zusammenhang mit dem Sinai-Bund steht, bestätigt aus 2. Mose 19, Vers 5 und 6, wo Gott sagt, Israel soll mir ein heiliges Volk sein, eine heilige Nation, eine auserwählte Nation. Israel ist von der Welt herausgewählt, um Gottes Bote für die Welt zu sein, um der Welt den Namen Jahwes, Gottes, zu bezeugen. Das war die Absicht Gottes bei der Berufung. Warum Gott Israel erstmal 400 Jahre in Ägypten hart arbeiten ließ, das ist eine Frage, die wir vielleicht nicht ganz klären können, hängt auch mit seiner Geduld zusammen über die Völker Kanaans. Gott sagte, dass das Maß ihrer Sünde damals noch nicht voll war und deswegen hatte Gott noch Geduld, bis er es ganz richten ließ. Aber Gott wollte von Anfang an ein Volk haben, das in einem Land wohnt und ihm dort allein dient, wo nicht vielen anderen Göttern gedient wird, sondern Jahwe allein und ihm allein und er allein im Zentrum steht. Der Abraham-Bund wird also durch den Israel, durch den Moses-Bund bestätigt, durch den Sinai-Bund. Lass mein Volk ziehen, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Der Gottesdienst steht hier im Zentrum. Israel soll Gott und Gott allein dienen, alle anderen Göttern abtun. Alle Götter Ägyptens und auch Kanaans. Der Gottesdienst steht im Zentrum und Gott hatte schon damals gesagt, können wir nachlesen, vor allem im 5. Buch Mose, Kapitel 12, auch Kapitel 15 und so weiter. Gott sagt, ich werde mir einen Ort in diesem Land wählen und dort sollt ihr mir dienen. Dieser eine Ort, das ist Jerusalem, ist der Tempel, ist der spätere Tempel. Gott sagt, an dem einen Ort, da sollt ihr mir Opfer darbringen, da sollt ihr mir dienen. Von diesem Ort lesen wir später im 2. Chronik 6, Vers 5 und 6. 2. Chronik 6, Vers 5 und 6. Von dem Tag an, da ich mein Volk aus dem Land Ägypten herausführte, habe ich aus allen Stämmen Israels keine Stadt erwählt. Und darin ein Haus zu bauen, damit mein Name dort sei. Aber Jerusalem habe ich erwählt, damit mein Name dort sei. Jerusalem habe ich erwählt, damit mein Name dort sei. Und Gottes Name bedeutet Gottes Wesen, bedeutet Gottes Majestät, Gottes Herrlichkeit, bedeutet Gottes Gericht natürlich über die Sünde, bedeutet aber vor allem sein Heil. Israel sollte Gottes Heil erleben und dieses Heil der Welt bezeugen. Und damit wird auch bezeugt, dass es nicht nur keinen anderen Gott gibt als den Gott Israels, sondern dass es auch kein anderes Heil gibt als das Heil in diesem Gott. Das war die Absicht Gottes. Und die Absicht Gottes war, dass Israel mit dem Herzen Gott dient. Von ganzem Herzen. Gott sagt, ich werde ihre Herzen beschneiden, dass sie mir von Herzen dienen und mich lieben und meine Gebote halten. Und wenn Gott sagt, ich werde ihre Herzen beschneiden, dann bringt das leider auch zum Ausdruck, dass diese Herzen nicht immer so waren, wie Gott sich das vorstellte. Im 5. Mose 30, Kapitel 30 zum Beispiel nachzulesen. Gott sagt, ich werde sie wegen ihren Sünden in die Gefangenschaft bringen. Und dann dort werde ich ihre Herzen beschneiden, dass sie mich lieben und mir dienen und werde sie zurückbringen. Israel ist also auch immer wieder abgewichen und musste Gottes Gericht erleben. Aber das Ziel Gottes war nicht das Gericht, sondern das Heil. Und damit kommen wir zum nächsten Schwerpunkt, die Wiederherstellung der Sohnschaft nach Jeremia 31, Vers 9 wird sie erwähnt. Aber ich möchte den Kontext dort betrachten. In Jeremia 2, Vers 3 sagt Gott rückblickend, Israel war heilig für den Herrn, für Jahwe, die Erstlingsgabe hier Reschit, seiner Ernte. Alle, die davon essen wollten, machten sich schuldig. Unglück kam über sie, spricht der Herr. Was für eine Aussage. Gott sagt das. Israel war mir eine Erstlingsgabe der Ernte. Das erste Beste. Und niemand konnte es vernichten. Wer es wollte, hat sie an mir schuldig gemacht. Zur Zeit Jeremias war es leider anders. Jeremia wirkte um 600 vor Christus in Israel. Und dann lesen wir weiter im selben Kapitel, Jeremia 2, Vers 7. Und ihr kamt hin und habt mein Land unrein gemacht. Und mein Erbteil habt ihr zum Gräuel gemacht. Und deswegen sagt Gott, ich werde euch ausreißen aus dem Land und in ein anderes Land bringen. Aber das ist nicht das letzte Wort, Gott sei Dank. Das ist nie das letzte Wort. Gott ist ein Gott des Heils und möchte das Heil. Und er sagt, und ich werde euch wieder zurückbringen und werde euch wieder einpflanzen in dem Land. Da lesen wir in Kapitel 24 in Jeremia, Vers 6 und 7, und ich will sie gnädig ansehen und sie wieder in dieses Land zurückbringen und will sie bauen und nicht verderben. Ich will sie pflanzen und nicht ausreißen. Und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, spricht, dass ich Jahwe bin. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Von ganzem Herzen werden sie sich zu mir bekehren. Von ganzem Herzen werden sie sich zu mir bekehren, spricht Gott. Und dann diese Verheißung in Jeremia 31, ich lese Vers 1 und dann von 8 bis 10. Jeremia 31, von 1, Vers 1 und 8 bis 10. In jener Zeit spricht Jahwe, werde ich der Gott aller Sippen Israels sein, und sie werden mein Volk sein. Siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie von dem äußersten Ende der Erde, unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende, sie alle zusammen. Als eine große Versammlung kehren sie hierher zurück. Mit Weinen kommen sie, und unter Flehen führe ich sie. Ich bringe sie zu Wasserbächen, auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht stützen. Denn ich bin Israel wieder zum Vater geworden. Und Ephraim ist mein Erstgeborener. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und wird es führen, wie ein Hirte seine Herde. Nun, wann wird das geschehen? Und wer ist hier genau gemeint? Wenn hier vom Ephraim die Rede ist, dann ist das Nordreich gemeint. Ephraim war lange Zeit der herrschende Stamm im Nordreich. Gemeint ist dem Kontext nach nicht nur das Nordreich, sondern ganz Israel. Und zwar im Zusammenhang mit der Verheißung des neuen Bundes. Gerade ein paar Verse weiter lesen wir diese wunderbare Verheißung, Jeremia 31, von 31 bis 34, wo Gott sagt, und ich werde mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda, also mit beiden Reichen, mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen. Und ich werde ihnen die Sünden wegnehmen. Und ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes legen und werde Menschen aus ihnen machen, die in meinen Geboten wandeln. Das ist diese Verheißung. Es geht um die Wiederherstellung Israels im verheißenen Land. Zeigt auch Hesekiel 36. Dieser Abschnitt wurde heute Nachmittag schon gelesen. Gott sagt, ich werde sie zurückbringen, das Land, und werde reines Wasser auf sie gießen und werde ein neues Herz in ihr Innerstes legen und werde Menschen aus ihnen machen, die in meinen Geboten wandeln. Gott vergibt ihnen die Sünden, und zwar durch den kommenden Erlöser. Das wird auch verheißen im Alten Testament. Besonders ist es Jesaja, der das sagt. Wo es heißt, und du hast mich müde gemacht mit deinen Sünden, Israel. Du hast mich ermüdet mit deinen Freveltaten. Ich, sagt Gott, ich bin es, der deine Sünden auslöscht wie den Nebel. Und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Jesaja 53 zeigt uns dann, warum und wie, nämlich dadurch, dass der Knecht Gottes sein Leben für Israel und für die Welt hingibt. Jesus, der kommende Erlöser. Er wurde bestraft für sein Volk. Dann zum nächsten und letzten Schwerpunkt, die Gläubigen des Neuen Bundes und die Erstgeborenen nach Hebräer 12, Vers 23. Ich habe selber zeitlang etwas Schwierigkeiten gehabt mit diesem Abschnitt. Wie soll man ihn einordnen? In Hebräer 8, Vers 8 bis 13 wird Jeremia 31, Vers 31 bis 34 zitiert. Es geht da um die Verheißung des neuen Bundes, die ich gerade gelesen habe oder zitiert habe. Und der Zusammenhang zeigt, dass Jesus diesen neuen Bund gestiftet hat, aus der Sicht des Schreibers des Hebräerbriefes. Jesus hat diese Verheißung erfüllt. Er ist der Mittler eines neuen Bundes und Bürger eines besseren Bundes geworden, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Damit stellt sich die Frage, wie steht dieser neue Bund in welcher Beziehung zur Gemeinde Jesu, zur neutestamentlichen Gemeinde, und in welcher Beziehung steht er zu Israel? Er wurde ja Israel verheißen. Er wurde dem Haus Israel und dem Haus Juda verheißen, also ganz Israel. Wie steht es heute mit Israel? Und dann dieser Abschnitt. In Hebräer 12, Vers 18 und Vers 22 bis 24. Ich lese Hebräer 12, Vers 18 und Vers 22 bis 24. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, der betastet werden konnte. Das war der Berg Sinai in der Wüste. Und zu dem entzündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden, Zehntausenden von Engeln, einer Festversammlung, und zur Gemeindeversammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Nun, was ist hier mit der Gemeinde der Erstgeborenen gemeint? Soll man darunter die Kirche verstehen? Darauf könnte der griechische Begriff Ekklesia hinweisen, aber das ist nicht so dem Kontext nach. Der Begriff Ekklesia heißt nicht in erster Linie Kirche, heißt wörtlich etwa die Herausgerufene, bezeichnet die Versammlung des Volkes Gottes. Bezeichnet also die Versammlung des Volkes Gottes. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, in der Septuaginta, begegnet uns dieser Begriff zum ersten Mal im fünften Buch Mose und gerade einige Male mit Bezug auf die Gemeinde des Volkes Israels, auf die Gemeindeversammlung Israels am Berg Sinai, als Gott mit ihnen den Bund gestiftet hat. In diesem Sinn wird der Begriff auch in Apostelgeschichte 7 gebraucht. Es geht also um die Gemeindeversammlung Israels am Berg Sinai, als Gott mit ihnen den Bund gemacht hat. Und Anlehnung darauf wird hier der Begriff gebraucht, Gemeindeversammlung der Erstgeborenen. Muss also keineswegs heißen, dass hier die Kirche jetzt anstelle von Israel die Erstgeborene Gottes genannt wird. Keineswegs. Vielmehr heißt es, ihr seid gekommen zur Gemeindeversammlung der Erstgeborenen, die ja schon bei Gott ist. Das heißt, hier wird die Einheit des Volkes Gottes im Alten und im Neuen Testament betont. Israel hat einen Bezug auf den Himmel, auf das neue Jerusalem, keine andere Hoffnung als wir. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Hebräerbrief zuerst an Judenchristen gerichtet ist, nicht an Heidenchristen. Hier werden zuerst, zuallererst Judenchristen angesprochen. Nun noch eine weitere Frage. Wenn hier vom himmlischen Jerusalem die Rede ist, hat das irdische Jerusalem dann keine Bedeutung mehr? Eine wichtige Frage, eine sehr zentrale Frage, eine sehr zentrale theologische Frage. Könnte man so verstehen, aber ich glaube, hier sollten wir den Hebräerbrief genau lesen. Ich lese aus Hebräer 11, Vers 9 und 10. Hebräer 11, Vers 9 und 10. Durch Glauben siedelte er Abraham sich im Land der Verheißung an wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham erwartete also nicht Frieden im verheißenen Land, im irdischen, sondern er erwartete die göttliche himmlische Stadt. Nun heißt das, dass das verheißene Land auf Erden dann gar nichts ist. Dann müssten wir uns fragen, ja, warum hat Gott ihn dann so weit hergebracht? Nur um zu sagen, das ist eigentlich gar nichts. Der Himmel, das ist, was wir erwarten, aber nicht ein irdisches Jerusalem. Nein, so muss man diesen Text ganz sicher nicht verstehen. Gott macht keine Dummheiten. Gott hat Abraham und seinen Nachkommen das Land verheißen, aber von Abraham heißt es, er war ein Leben lang Fremdling und Pilger. Er selbst hat die Erfüllung dieser Verheißung, der irdischen Verheißung, nicht miterlebt. Aber damit ist diese Verheißung nicht aufgehoben für die Nachkommenschaft. Abraham konnte ja eigentlich nur auf den Himmel hoffen. Und der Hebräerbrief will sagen, das ist das eigentliche Ziel, der Himmel. Aber wie gesagt, die irdische Verheißung wird damit keineswegs aufgehoben. Im Gegenteil. Von Jerusalem heißt es, dass sie die Stadt des großen Königs ist, die Stadt des Herrn, Zion des heiligen Israels, die Stadt des Ruhmes, die Stadt meiner Freude. Und in allen diesen Stellen im Alten Testament ist das irdische Jerusalem gemeint. Ist zuerst das irdische gemeint. Das irdische Jerusalem weist symbolisch auf das himmlische hin, aber es ist Wirklichkeit. Und es ist eine wichtige Wirklichkeit, um auf das himmlische Jerusalem hinzuweisen. Und es wird die Stadt des wiederkommenden Jesus sein, wo er König sein wird. Jerusalem ist also ein Abbild des himmlischen Jerusalems. Das Heiligtum in Israel ein Abbild des himmlischen Heiligtums. Der Hebräerbrief, den Hebräerbrief sollte man also nicht so verstehen, dass jetzt die Gemeinde, die Kirche, die Trägerin dieser Verheißung ist, im Gegenteil. Gott wird seine Verheißungen und seine Absicht bei der Wählung Israels zum Ziel bringen. zur Schlussfolgerung, die Gemeinde Jesu, die Gläubigen des neuen Bundes, auch aus den Heiden, zu denen auch ich mich zählen darf, sind mit hineingenommen in diesen neuen Bund und damit in das Heil Gottes durch Jesus Christus. Wir dürfen die Sündenvergebung empfangen durch Jesus. Wir dürfen göttliches Heil empfangen und wir dürfen auf die neue Stadt, das neue Jerusalem, hoffen und warten. Aber ein irdisches Jerusalem ist nicht allen von uns verheißen. Ein irdisches Kanaan ist nicht allen von uns verheißen, ist Israel verheißen, ist den leiblichen Nachkommen Abrahams verheißen. Durch diese Erfüllung des Heils Gottes durch Jesus auch für die Heiden ist diese Verheißung nicht aufgehoben, auch nicht, wie manche wollen, spiritualisiert oder vergeistlicht, sondern sie wird sich erfüllen. Und am Schluss, wir sind mit Israel berufen, den heiligen Namen Gottes der Welt zu bezeugen. Es soll sichtbar sein, dass Gott in unserer Mitte wohnt, wie er in Jerusalem wohnen will, wie er sich dort einen Ort erwählt hat, um da zu wohnen. Damit sichtbar ist, es gibt Gott und er regiert. Ist die Gemeinde berufen, auf der ganzen Welt Gottes heiligen Namen zu bezeugen, durch Leben und durch Verkündigung. Und wir dürfen gewiss sein, dass Israel immer noch Gottes erstgeborener Sohn ist. Und Gott hat Israel ins verheißene Land zurückgeführt und er wird seine Verheißung erfüllen. Ganz gewiss. Gott segne Sie.